Kriegsenkel. Zwischen Erinnern und aktuellem Erleben. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ich fürchte, dieses Zitat von Heraklit, uralt und oft bemüht, behält auf Dauer seine Gültigkeit. Russische Großoffensiven im Osten der Ukraine. Immer mehr Tote und Massengräber werden in den von Russen verlassenen Orten gefunden. Was wird das Ergebnis dieses aktuellen Krieges sein? Wie wird er die Welt verändern? Währenddessen erfahre ich durch Recherchen immer mehr über meine Familienangehörigen, die als deutsche Soldaten über Kiew, die Krim bis Sewastopol gekommen sind. Es sind die alten Gespenster, die wieder lebendig werden, während aktuell die Städte in der Ukraine von der russischen Armee in Schutt und Asche gelegt werden. Ich habe mich vor einiger Zeit auf eine Suche begeben, um der Geschichte meines Vaters, meiner Mutter und vor allem meiner Großeltern näher zu kommen und traf einige Menschen, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Das Thema der Kriegsenkel und der Kriegskinder, wie sie Sabine Bode in ihren gleichnamigen Büchern beschrieben hat, ist immer noch präsent und begleitet viele Menschen. Manchmal denke ich, dass ich mich beeilen muss, weil irgendwann die Menschen nicht mehr leben, die noch von diesem Krieg, den meine Großeltern direkt erlebt haben, erzählen können. Meine Gedanken dazu beschreibe ich in einem Hörbeitrag, veröffentlicht auf der Website der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau, Kriegsenkel, wie meine Suche begann, und spreche in Lesungen und Dialogen mit Menschen darüber, im Rahmen der Wissensroute Erinnern über Generationen hinweg. Seit diese Wissensroute der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau mit einer Präsenzveranstaltung im Heimatmuseum Bischofsheim startete, ergaben sich weitere Gespräche und Diskussionsrunden. Das Sprechen über die eigene Familie, das Suchen hinter dem Schweigen der Großeltern, das Hinterfragen der Kindheit meiner eigenen Eltern, die in ihren ersten 10 Lebensjahren nur ihren Hitler hatten und nichts anderes, wie es eine Freundin meiner Familie in ihren Memoiren schreibt, hatte immer zur Folge, dass Menschen ähnliche Erfahrungen und Familiengeschichten anfingen zu erzählen. Ein Geschichtskurs eines Gymnasiums in Oberramstadt zeigte Interesse, da diese Zeit und die Menschen dazu ihnen sehr nahe kam und die Frage der Weitergabe von Verschwiegenem ins Bewusstsein kam. Eine Schülerin ist mir sehr in Erinnerung geblieben, die zu mir sagte: Das ist alles so surreal. Dieser Satz meinte eigentlich, wie real und nah es ihr kam. Überhaupt sind mir aus vielen Gesprächen Zitate in Erinnerung geblieben. Der Krieg war für mich erst vorbei, als mein Vater starb. Aber kurz danach merkte ich, dass er doch weiterging. Der Krieg hört nicht auf, sagte er, der nicht namentlich genannt werden möchte, geboren 1948, also nach dem Krieg, in einem langen, für ihn sehr aufwühlenden Gespräch. Seine Eltern stammten aus dem Sudetenland, waren Vertriebene nach dem Krieg. Sein Vater kämpfte in der Waffen-SS an vorderster Front. Ich wollte über den Nebel des Vergessens mit ihm sprechen. Er sagte fast unter Tränen: Der Nebel des gewaltigen Vergessens. Eigentlich wollte ich mit der Mutter sprechen, die über 100-jährig bis vor kurzem noch lebte. Der Sohn, der kurz nach dem Krieg geboren wurde, erwies sich aber als derjenige, der das Verschwiegene, das Grauen, das Nicht-Geschönte in sich trägt. Die Mutter würde die Zeit vielleicht idealisieren oder sogar verklären, meinte er. Da zeigte sich mir der innere Konflikt der Nachgeborenen. Auf der einen Seite liebt man seine Eltern. Auf der anderen Seite traut man ihnen nicht über den Weg, denn offensichtlich wurde verschwiegen und vielleicht sogar schreckliche Erlebnisse innerlich abgespalten oder vergessen. Man ist in diese Zeit hineingewachsen, man war voll dabei, man kann Leute manipulieren, erzählt mir eine 98-jährige ehemalige BDM-Ortsgruppenführerin meines Heimatortes, die ich in ihrem Zuhause interviewen durfte. Meine Draufsicht auf diese Zeit und ihre menschlichen und moralischen Verheerungen und berechtigt mit Abscheu betrachtet, macht mich nicht klüger. Wenn es von oben kommt und dem Zeitgeist entsprechend verpackt ist, dann machen wir mit. Das ist das Beängstigende, egal was uns die Geschichte lehren sollte. Diese Gedanken gehen mir durch den Kopf. Ich, als sogenannter Nachgeborener, bin mit dem ganzen Wissen um Holocaust und Krieg in einer heimeligen Gutbürgerlichkeit in unserer BRD aufgewachsen, die auf der einen Seite sich gut anfühlte, die aber immer mit diesem seltsamen Nebel des Schweigens umhüllt war und hinter diesem Nebel etwas Monströses vermuten ließ. Der Krieg, die Zerstörung, der Jahrhundertmord ist eben bei uns und neben uns und wird bleiben. Im Gespräch mit der fast 100-jährigen Zeitzeugin meiner Heimat erfuhr ich von ihrem Werdegang im Bund Deutscher Mädchen, ihrer Schulzeit, ihrer Zeit im Wehrmachtsgefolge als Flugwache. Auch, dass sie am Morgen des 10. November 1938, nach der Reichspogromnacht, auf dem Weg zum Bahnhof in der Frankfurter Straße in Bischofsheim, wo die Synagoge und jüdische Geschäfte und Häuser waren, überall angebrannte Papierschnipsel herumfliegen sah. Und in Mainz sah sie dann lauter eingeschlagene Fensterscheiben. Und einer ihrer Lehrer soll sich in der Nacht johlend an einen Kronleuchter in einem jüdischen Haus gehängt haben. Sie sei über das Ganze recht entsetzt gewesen. Als ich nach dem Verschwinden der Juden und ihren damaligen Gedanken dazu fragte, hörte ich von ihr den oft gesagten Satz: Das war ebenso. Angesichts des aktuell stattfindenden Krieges in der Ukraine höre ich Ortsnamen wie Kiew, Lemberg, Odessa oder die Krim, die mich an Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs erinnern, an denen meine Großväter und Onkel im Heer der deutschen Aggressoren dabei waren und zum Teil dort begraben liegen. Dabei denke ich an das Buch Bloodlands von Timothy Snyder, eine Beschreibung über die europäischen Killing Fields zwischen 1933 und 1945, namentlich Polen, Belarus, die baltischen Staaten und die Ukraine, wo ca. 14 Millionen Menschen im Spannungsfeld zwischen Stalin und Hitler getötet wurden. Und auf einem Teil dieser Killing Fields hat ein neuerliches Schlachten begonnen. Neue Namen kommen dazu und reihen sich ein ins eingebrannte Gedächtnis von Vernichtung, Vertreibung und Massenmord. Butscha, Mariupol oder Busowa stehen nun neben Srebrenica, Aleppo und Lidice. Ich glaube, dass alles, was wir unseren Kindern mitgeben, die Erinnerung ist, wer wir waren. Und wenn sich die Menschen an uns erinnern werden, wird dies unseren Kindern und Enkelkindern in schweren Zeiten helfen. Volodymyr Zelensky, 2022. Dieser Satz des ukrainischen Präsidenten bewegt mich. Er vermittelt Hoffnung. Hoffnung auf eine Zukunft, die anerkennend und um die Errungenschaften der Vorfahren wissend zurückblickt. Im Moment ist es wohl eher die Notwendigkeit, die Moral im Kampf gegen die russischen Invasoren zu stärken und die Weltgemeinschaft aufzurütteln. Die zukünftige Erinnerung wird beschworen. Dagegen nutzt Wladimir Putin seine speziell sowjetische Erinnerungsargumentation als Rechtfertigung für den Überfall auf die Ukraine, diese zu entnazifizieren und die Faschisten zu bekämpfen. Wer sich erinnert, hat die Deutungshoheit, wie es an einem der Online-Termine zur Wissensroute der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau erinnern über Generationen hinweg ein Teilnehmer treffend im Hinblick auf Putins politische Erinnerung zum Angriff auf die Ukraine formulierte. Es wurde bei den Online-Terminen, welche auf regionales und auch überregionales Interesse stießen, deutlich, dass der russische Angriff auf die Ukraine ein heftiger Einschnitt bedeutet, da das Thema Krieg und Weitergabe auf einmal sehr präsent wurde. Ich denke viel darüber nach, ob es unangemessen ist, wegen der aktuellen Kriegsereignisse, sich mit dem Thema Kriegsenkel weiter zu befassen. Neu Traumatisierte in der Ukraine, die schon zu Millionen geflohen sind, Tausende, die verletzt oder getötet wurden. Ein Gefühl von Verunsicherung und Scham steigt in mir auf. Aber auch die altbekannte Wut, die sich bei bestimmten Schlagwörtern meldet. Vor allem bei dem Wort Schweigen. Das Schweigen der Großeltern. Das Schweigen des Bundeskanzlers nach Zelenskys an das bundesdeutsche Gewissen mahnender Rede im Bundestag. Dazu gesellt sich auch die altbekannte Ohnmacht. Die Ohnmacht angesichts der eigenen Geschichte. Die Ohnmacht angesichts der aktuellen russischen Aggressionen. Altbekannte Gefühle weil sie mich lange begleitet haben und ich doch groß geworden bin in einer scheinbar friedlichen, unbeschwerten, reichen Welt, die sich allerdings in festgefahrenen Blöcken waffenstarrend jahrelang gegenüberstand. Als Folge aus der Nazi-Katastrophe. Das Nachfragen nach der Verstrickung in Krieg und Nationalsozialismus führte oft nicht weiter. Ging sogar so weit, dass das Gegenüber auf die Frage, warum man sich eine Uniform anzieht, ein Gewehr in die Hand nimmt und am großen Exzess im Osten und ganz Europa teilgenommen hat, einfach nicht antwortete, als hätte er es nicht gehört. Das erzeugte Wut und Ohnmacht. Vor knapp 2 Jahren unternahm ich den Versuch, meine Fragen an meine Mutter zum Beispiel anders zu stellen oder zwischen den Zeilen zu hören. Geschichten aus dem Alltag in einer Diktatur erzählen mir heute mehr als früher, und Fragen zu stellen versteigt sich nicht mehr im Nachbohren, sondern entlockt im Idealfall eine heftige, lang abgespaltene Emotion hervor, die mir sagt, dass sie als Kind mit Ängsten und der immer anwesenden Kriegsgewalt alleingelassen war. Auch wegen der gerade stattfindenden Katastrophe in der Ukraine ist der Versuch einer Annäherung an Verschwiegenes, das sich in uns weitergetragen hat und vielleicht gar nicht mehr aus diesen Zusammenhängen ohne weiteres zu erkennen ist, ein wichtiger Bestandteil der eigenen Identität. Einer Identität, die die Ohnmacht und die Wut zu überwinden und zu verstehen versucht. Auch wenn es aktuell anmaßend wirkt, den Blick in die Vergangenheit zu lenken, da aus vielen Kriegsenkeln und Urenkeln, Kriegskindern und sogar noch überlebenden Betroffenen des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine gerade in diesem Moment wieder Kriegsteilnehmer werden. Nicht zuletzt die Kinder, die nicht nur die größten Verlierer jedes Krieges waren und sind, sondern das Erbe der traumatischen Erlebnisse am weitesten in die Zukunft tragen werden. Meine Suche nach der persönlichen Geschichte führte in den Lesungen und Dialogen zu einem persönlichen Austausch mit Menschen, die von ihren eigenen Erlebnissen mit ihren Eltern oder Großeltern und ihren Gefühlen gegenüber deren Erzählungen sprechen wollten. Es gibt ein weitreichendes Interesse daran und zugleich eine Scheu, sich dem Thema zu stellen. Bei meiner letzten Präsenzveranstaltung im Museum Gernsheim, die im Vorfeld viel Interesse auslöste, aber spärlich besucht war, sprach ein Mann aus Äthiopien über seine Erfahrungen, seine Flucht und sein neues Zuhause hier in Deutschland. Er hat traumatische Kriegserlebnisse mitgebracht. Und er sprach auch über die innere, permanente Anwesenheit des Krieges. Ich bin überzeugt, dass der Austausch mit den Menschen, die ihre Erfahrungen und Traumata aus anderen Regionen der Welt mitgebracht haben, ein gegenseitiges Verständnis fördern kann und dadurch sogar eine integrative Kraft entsteht. Das Thema Erinnern über Generationen hinweg ist nicht vorbei, bearbeitet oder beendet. Kann es gar nicht. Erinnern entsteht immer im Hier und Jetzt und ist dynamisch, nimmt immer Bezug zur Gegenwart. Es ist nicht eine zementierte Vergangenheit, sondern eine Herausforderung im Hinblick auf die gegenwärtigen Ereignisse und die Möglichkeit für zukünftige Generationen, das Vergessen zu verhindern.